Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist eine sogenannte Fischer angelegt worden.
Die Swissair hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Mit Delu avec 125 voix.
Die Schweiz ist neutral. Diese Aussage betrachten wir in unserem Land als selbstverständlich. In Umfragen befürwortet regelmäßig eine überwältigende Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, dass dies auch so bleiben soll. Aber was heißt es eigentlich genau, neutral zu sein? Wie groß ist der außenpolitische Handlungsspielraum und was ist eigentlich explizit nicht möglich? Mit genau dieser Frage sieht sich unser Land aufgrund des russischen Aggressionskriegs in der Ukraine wieder einmal konfrontiert. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Grund genug, die historischen Hintergründe für diese Frage genauer zu beleuchten und herauszufinden, wie die Schweiz überhaupt zur Neutralität gefunden hat. Es freut mich außerordentlich, dass wir für dieses Vorhaben einen absoluten Experten gewinnen konnten. Marco Iorio war von 1988 bis 2014 der Chefredaktor des Historischen Lexikons der Schweiz und ist seither freischaffender Historiker. 2023 publizierte er ein 500-seitiges Buch mit dem Namen «Die Schweiz und ihre Neutralität – eine 400-jährige Geschichte». In den nächsten beiden Folgen der Zeitgenossenschaft werden wir zusammen mit Herrn Iorio auf eben diese 400-jährige Entwicklung der schweizerischen Neutralität zurückschauen und dabei entdecken, wie facettenreich dieses Konzept ist und wie es mit der Geschichte unseres Landes verwoben war und immer noch ist. In dieser ersten Folge ergründen wir die Anfänge der Schweizer Neutralität und verfolgen ihre Entwicklung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. In der zweiten, anschließenden Folge blicken wir dann sehr genau auf die Zeit ab dem Ersten Weltkrieg und bewegen uns bis in die Gegenwart und damit der heutigen Debatte zu unserem Neutralitätsverständnis. Weiterführende Informationen zur Person Marco Iorio sowie seinem Buch findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich treffe mich heute hier in Bar mit Marco Iorio. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das Gespräch.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Wir gehen heute ein vielschichtiges Thema an. Die Schweizer Neutralität bewegt unser Land schon lange. Wir werden hier aber auch chronologisch vorgehen. Herr Iorio, wann ist man zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass man neutral sein könnte? Wie ist das den Schweizern, die ja nicht unbedingt für ihre Friedfertigkeit bekannt waren am Ende des Mittelalters, wie ist das zustande gekommen?
Also Neutralität ist grundsätzlich allgemein verbreitet, seit es Konflikte gibt. In meinem Buch beginne ich bei den Babyloniern. Da ist zum ersten Mal das festgelegt, dass es also zwischen zwei Königreichen Krieg gegeben hat und dann ein drittes blieb neutral, hat nicht teilgenommen. Das Gleiche geht dann bei den Griechen weiter, bei den vielen Streitigkeiten, bei den Römern. Also Neutralität ist eigentlich ein normales Verhalten im Krieg. Die Mehrheit aller Herrschaftsträger, aller Staaten waren immer neutral in Kriegen. Das ist also nicht etwas speziell Schweizerisches, sonst hätten wir ja permanent Weltkrieg. Nun also, die Schweiz war natürlich überhaupt nicht neutral, sonst wäre sie ja gar nie entstanden. Also sie hat im 14., 15., 16. Jahrhundert hat sie Krieg geführt. Allerdings war sie auch damals zeitweise, wenn sie nützte, war sie eben auch neutral, hat sie nicht teilgenommen. Also es war nicht eine permanente Kriegerei. Und heute wird ja vor allem von den Nationalkonservativen, aber auch schon früher von Bundesräten und so, wird ja Bruder Klaus wird ja da vor allem ins Spiel gebracht. Er sei der Mahner gewesen für die Neutralität der Schweiz. Das ist natürlich eine Legende.
Können Sie kurz sagen, wann das ungefähr ist, die Zeit?
Das ist, also Stanzer verkommen ist, 1481. Bruder Klaus hat gar nichts zu tun gehabt mit der Neutralität. Er hat Kompromisse angesagt, eine andere Schweizer Tugend, aber nicht Neutralität. Dann, was heute etwa gültig ist, oder was bei gewissen Kreisen, dass die Neutralität 1515 bei der Schlacht bei Marignano entstanden sein soll und dort die Schweiz ihre Großmachtstellung eingebüßt hätte. Nun, also auch das ist viel Legende dabei, denn die Schweiz war keine Großmacht. Das ist, da bläst sich der kleine Schweizer auf zu einer Großmacht. Sie war allenfalls eine militärische Macht im Vorfeld, also im Oberitalien und in Burgund, in der Freigrafschaft. Natürlich war 1515 eine Zäsur, aber nicht im Hinblick auf die Neutralität. Viel wichtiger war dann im Jahr darauf der Friede von Freiburg, der ewige Friede mit Frankreich, mit dem südlichen Nachbarn, nicht mit dem westlichen, weil die Franzosen hatten Oberitalien erobert. Die Schweiz grenzte gar noch nicht an Frankreich im Westen, sondern nur im Süden.
Da war Savoyen dazwischen?
Ja, also Savoyen und die Freigrafschaft, ja. Die spanisch-habsburgische Freigrafschaft. Und die Franzosen wollten natürlich die Schweiz so ruhig halten und haben diesen für die Schweiz sehr günstigen ewigen Frieden geschlossen. Der war dann langfristig viel bedeutender als die Schlacht bei Marignano. Die Schweizer haben weiter, die Eidgenossen weiter Kriege geführt, allerdings als Söldner. Sie haben vor allem im 16. Jahrhundert selber noch Krieg geführt. Marignano und Friede von Freiburg beendet die Südexpansion, aber nicht die Expansion generell. Weil im 16. Jahrhundert beginnt die Westexpansion. Wenn man die Karte anschaut, 1515, sieht man, dass große Teile der heutigen Westschweiz doch gar nicht eidgenössisch waren. Das passiert im 16. Jahrhundert. Das geht durch Verträge, durch Kauf, aber auch mit Krieg. Also die Eroberung der Waadt in den 1530er Jahren, die Eroberung des Unterwallis, Teile von Savoyen, das ist natürlich alles andere als neutral. Zudem hat die Schweiz auch, oder die Eidgenossen haben auch weiterhin Verträge geschlossen, also Bündnisse, Militärbündnisse, so etwa 1587 die Katholiken mit Spanien, alles andere als neutral. Noch um 1600 die Zürcher mit Baden, also mit der Markgrafschaft Baden, das waren Militärbündnisse. Vor allem also das Bündnis mit Spanien war natürlich wirklich happig, wenn man von Neutralität her. Die katholischen Kantone gewährten den spanischen Truppen von Mailand in die Niederlande oder ins Reich Durchmarschrechte. Die sind da in kleinen Paketen durchmarschiert, nicht weit von hier, das Reusstal drab. Und die Eidgenossenschaft war nicht neutral, sagen wir allgemein neutral, permanent neutral. Aber es gab schon neutrale Phasen. Im Schmalkaldischen Krieg in den 1540er Jahren, da blieb die Schweiz, vor allem die reformierten Kantone, blieben neutral mit dem Argument, wenn wir den protestantischen Ständen und Fürsten im Reich helfen, dann besteht die Gefahr, dass dann die Katholiken auch ihren Glaubensgenossen helfen und dann haben wir Bürgerkrieg. Also da blitzt schon die Neutralität, die spätere Neutralität etwas auf. Aber grundsätzlich war die Schweiz im 16. Jahrhundert noch nicht neutral. Noch um 1600 zogen bernische, ich glaube es waren auch zürcherische und genferische Truppen plündern durch Savoyen. Das machen neutrale Staaten eigentlich nicht.
Sie haben aber schon einen wichtigen Aspekt jetzt erwähnt, oder? Also es ist auch in dieser Zeit durchaus noch vorgekommen, dass ein Teil der Eidgenossenschaft ein Bündnis geschlossen hat, aber nicht zwangsweise eben auch die anderen Orte. Sie haben jetzt das mal mit den Katholiken, mit den Reformierten, oder? Also da waren zum Teil auch noch Sympathien. Und die bürgerkriegsähnlichen Zustände hat es ja dann auch immer noch hin und wieder gegeben.
Das Interessante aber ist, dass die ganz großen Bündnisse, nämlich der ewige Friede mit Frankreich und 1511 der Friede mit dem Haus Habsburg, von allen unterschrieben wurde, oder praktisch von allen. Also das waren gesamteidgenössische Bündnisse, die auch jahrhundertelang gehalten haben. Also das ist dann das Interessante, dass die als Basis für ja, bis um 1800, also bis zum Kollaps der alten Eidgenossenschaft, waren die gültig.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, und was hat sich dann geändert? Warum ist man ist ja militärisch auch zum Teil erfolgreich gewesen, warum hat man dann die Neutralität plötzlich gewählt oder was hat sich verändert?
Also wie gesagt, man wusste, was neutral ist. Das war also bekannt. Vor allem eigentlich die erste größere Aktion, das war schon in den 1520er Jahren, als das Haus Habsburg mit Frankreich Frieden schloss wegen der Freigrafschaft und Burgund, also Herzogtum Burgund. Und die wurden neutralisiert. Une bonne et vraie neutralité heißt es im Vertrag zwischen den beiden. Und die Schweiz wurde als Garant für die Neutralität eingesetzt. Also die Schweiz musste, also die Eidgenossen mussten die Neutralität garantieren. Also die waren international bereits im Neutralitätsbusiness drin, kann man sagen. Sie haben zwar dann diese Freigrafschaft im Stich gelassen, weil man hat sie auch gar nicht gefragt, sie wurden einfach knurrt, hier die Neutralität zu garantieren, dieser Freigrafschaft. Nun, was ändert? Es ist natürlich der 30-jährige Krieg. Da kippt die Stimmung. Warum genau, ist schwierig zu sagen. Sicher spielen die abschreckenden Beispiele aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft eine Rolle. Ganz besonders die Bündner Wirren. Also man ist da an sich verbündet mit diesen Bündnern und erlebt nun, was das bedeutet, dieses Elend dort.
Also dann führen wir kurz aus, in den Bündner Wirren geraten eben diese Bündner, das sind eigene Bündnisse dann zu diesem Zeitpunkt noch, die mischen sich da oder die haben gemeinsame Interesse oder gegenseitige Interesse mit Österreich-Ungarn in gewissen Bergtälern.
Diese Bündner, die sind natürlich sehr gespalten, konfessionell gespalten, unterschiedliche Interessen. Und da mischen sich nun in diesem Durchgangsland, mischen sich nun also persönliche, familiäre Fäden mit konfessionellen, mit machtpolitischen, da mischen sich dann die Österreicher und die Franzosen und die Venezianer und die Mailänder und alles. Es gibt dann ein riesen Durcheinander und das sind dann eine ganz elende Zeit. Und das hat sicher abschreckend gewirkt. Dann natürlich eben immer die Gefahr, wie schon im Schmalkaldischen Krieg, dass wenn die eine Konfessionspartei die anderen im Ausland unterstützt, im Reich, oder dass das dann zu einem Bürgerkrieg führen könnte. Und da hat man sich quasi auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und gesagt, dann sitzen wir halt stille. Das war der Begriff aus dieser Zeit. Und das bedeutete quasi, also wir bleiben neutral. Das Ganze wird noch überwölbt durch die Entwicklung im Staatenwesen von Europa. Europa ändert sich. Es entwickelt sich die Souveränität. Baudin hat Ende des 16. Jahrhunderts die Souveränität erfunden. Die Staaten werden souverän. Also eigentlich nicht die Staaten, sondern die Fürsten. Bei uns sind es dann halt die Republiken. Und es entwickelt sich im 17. Jahrhundert nun ein neues, ein internationales Völkerrecht, ein Kriegsrecht. Und da ist auch die Neutralität drin. Also das sind alles Faktoren, die dann dazu führen, dass die Schweiz, die Eidgenossen beginnen, sich neutral zu verhalten. Das zeigt sich dann, dass der Vertrag mit Spanien, Mailand, der Katholiken nicht mehr erneuert wird. Das Gleiche passiert mit dem Vertrag der Zürcher mit Baden zum Beispiel, Markgrafschaft Baden. Also das läuft alles aus. Und schon in den 1620er Jahren beginnt man die Pässe zu sperren, gestattet keinen Durchpass mehr, wie das damals hieß, und beginnt sich quasi eine Friedenszone in der Eidgenossenschaft zu bilden zum Schutz vor diesen Kriegen. Und zwar nicht nur der deutsche Krieg im Norden, sondern auch in Italien findet eben auch noch ein Krieg statt. Also Kriege statt. Und die Schweiz dazwischen, die versucht nun, dass sie nicht betroffen wird von diesen Kriegen. Da entwickelt sich im 30-jährigen Krieg eigentlich schon das meiste, was Neutralität ist.
Wir ordnen kurz ein, der 30-jährige Krieg ist ungefähr, so sagt man, von 1618
bis 1648.
Genau. Und es etabliert sich eigentlich sein Spiel oder sein Regelwerk, wie sich ein neutraler Staat zu verhalten hat und was er darf und was er ungefähr nicht darf. Oder plus minus.
Jawohl, und zwar das Interessante ist, und das dauert dann eigentlich bis heute, dass die Eidgenossen ihre Neutralität immer strenger auslegen, als es das aktuelle Völkerrecht verlangt. Mhm. Beispielsweise der Hugo Grotius Vater des modernen Völkerrechts, ein Holländer. Der sagt, Neutrale müssen Truppen, fremde Truppen, durchlassen, also den Durchpass gewähren, sofern sie in friedlicher Absicht das Land durchqueren. Das haben die Eidgenossen abgestellt und gesagt, nein, zur Neutralität gehört kein Durchpass. Und so geht das dann eigentlich immer weiter. Aber natürlich beispielsweise im 17., 18. Jahrhundert war zum Beispiel die Fremdendienste, Söldner und Ähnliches, das war noch absolut neutralitätskonform. Das wurde dann erst später eigentlich verboten. Also man sieht hier eben, dass die Neutralität sich entwickelt vom 16., 17., vor allem 17. Jahrhundert. Und das ist vielleicht etwas, was man heute wieder in Erinnerung rufen muss. Es gibt nicht einfach die Neutralität, das gibt es einfach nicht, sondern Neutralität wandelt sich in Raum und Zeit. Also im Verlauf, das sieht man in der Schweiz wunderbar, wie sich die verändert hat. Und natürlich die verschiedenen Neutralitäten in der ganzen Welt, das zeigt, dass man eben auf verschiedene Weise so neutral sein kann.
Ein wichtiger Aspekt scheint mir aber auch zu sein, oder? Es braucht eigentlich immer einen Konflikt, der uns oder der die Schweiz, das Staatsgebilde Schweiz betrifft, um eben diese Rolle, diese Neutralität auszulegen oder je nach Fall zu definieren, was eben geht und was nicht.
Voraussetzungen, dass sich vor allem die dauernde Neutralität entwickeln konnte, das waren verschiedene Faktoren. Das erste, das waren die permanenten Kriege an der Grenze, also vor allem zwischen den beiden Großmächten, zuerst Frankreich, Habsburg, dann natürlich alle späteren Kriege, Frankreich, Deutschland mit Italien, Befreiungskriege und weiß ich was alles. Also hier war die Schweiz immer umgeben von Kriegen. Das war mal die geopolitische Voraussetzung. Dann die zweite, die Schweiz, die Eidgenossen, waren nicht in der Lage, eine Großmachtspolitik zu betreiben. Und zwar, weil nicht nur wegen der Konfession, das ist eines, sondern auch von der Struktur her. Mit ihrer Tagsatzung, 13 gleichberechtigte Kantone und also Orte, wie es damals hieß. Und das verhinderte eigentlich eine kohärente Außenpolitik. Man sieht das im Vergleich zu einem sehr ähnlichen Staat, auch ein Alpenstaat, das sieht man zu Savoyen, wo ein Herzog ist, später dann ein König. Und der macht Großmachtspolitik, der kann das. Die Schweiz war nicht in der Lage. Das sind eigentlich die wichtigsten Elemente, abgesehen von der Souveränitätsentwicklung und vom Völkerrecht, die nun zu dieser Neutralität führen. Das Interessante ist, dass auch das Ausland im 30-jährigen Krieg beginnt, die Schweiz als neutrales Land wahrzunehmen.
Und zu akzeptieren.
Und zu akzeptieren und Erwartungen zu formulieren. Also die Kriegführende erwarten, das sieht man schon im 30-jährigen Krieg, erwarten von einem Neutralen gewisse Dienstleistungen. Und so wurde die Schweiz, also die Eidgenossen, wurden gebeten, verschiedentlich zu vermitteln. Zum Teil waren es nur Briefträgerdienste, also dass man irgendeine Stadt verschont und so weiter. Aber Ende des 30-jährigen Krieges, das sieht man dann in Münster am Westfälischen Frieden, wird die Schweiz so etwa vom schwedischen Gesandten auf diese neutrale Rolle angesprochen.
Ja.
Und die Schweiz nimmt das auch wahr und macht in diesem Krieg zwei Friedensinitiativen. Beide scheitern erbärmlich. Das sollte uns eine Lehre sein. Es gibt dann später noch solche. Alle Friedensvorschläge wurden abgelehnt und haben der Schweiz, der Eidgenossenschaft, eher geschadet, weil diese Friedensvorschläge als Parteinahme für die gerade stärkere oder schwächere Partei beurteilt wurde. Und von daher muss man, also wenn heute wieder verlangt wird, die Schweiz soll vermitteln, dann ist das ein hochgefährliches Geschäft. Und das kann also wirklich ins Auge gehen, wenn nicht überhaupt Friedensbereitschaft besteht.
Nun ist also dieses Konzept dieser Neutralität mal grundsätzlich da, der dauernden Neutralität, oder? Das ist ja auch ziemlich erfolgreich. Bis dann eben 1798 das erste Mal so richtig schiefläuft und die Schweiz ja dann Kriegsschauplatz wird.
Ja, also diese 150 Jahre kurz zusammengefasst, dass vor allem in den ganzen Kriegen von Ludwig dem 14., zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, bildet sich die Neutralität weiter. Aber noch schon am Ende des 30-jährigen Krieges war die Schweiz bedroht von den Schweden und anderen. Und da hat man 1647 zum ersten Mal eine so etwas wie eine Schweizer Armee gebildet, das Defensionale von Wiel, wo man, also es ist nicht mehr jeder Kanton für sich zuständig ist, sondern dass man hier eine Struktur aufbaut. Also hier beginnt sich so etwas wie eine Schweizer Armee und so eine Vorform der bewaffneten Neutralität zu bilden. Eben, und dann die Ludovizeischen Kriege, das ist natürlich, da hat sich diese Neutralität ausgebildet. Vor allem dann auch erste große Erfolg, 1714, der große Kongress, Friedenskongress in Baden. Man kann das als gute Dienste avant la lettre bezeichnen, wobei die beiden Verhandlungspartner, Kriegsparteien, also Frankreich und der Kaiser, nach Baden kamen, ohne die Schweizer zu fragen. Aber immerhin hat man schon die Schweiz als neutral beurteilt und als möglicher Ort für solche Friedenskonferenzen. Dann das 18. Jahrhundert, das war relativ ruhig. Bei mir in diesem Buch heißt das Kapitel «Die Schweiz genießt ihre Neutralität». Aber da zeigt sich schon etwas Interessantes, nämlich in den 1750er Jahren plötzlich beginnen das Haus Habsburg mit Frankreich, Erbfeinde verbünden sich. Das heißt, die Schweiz ist nun plötzlich umzingelt, nicht mehr von zwei Kriegsparteien, sondern von einer Allianz. Und das wird gefährlich. Und die Eidgenossen von damals, also die Staatsmänner, die wissen das. Und ein Berner Ratsherr sagt, also uns ging es besser, als zwei Großmächte miteinander im Streit lagen, als wenn sie miteinander verbündet sind. Und das zeigte sich dann tatsächlich 1797, also im ersten Koalitionskrieg, der beginnt 1792, Revolution, nicht? Und dann 1792 beginnt der Krieg, Koalitionskrieg. Bleibt die Schweiz neutral, sie wird auch akzeptiert, weil die Franzosen, das revolutionäre Frankreich, Interesse hatte.
Ja.
Und die anderen auch. Aber dann kommen die Siege von Napoleon im Oberitalien, 1797. Und dann kommt es in Campo Formio zum Frieden. Da wird es fatal, da passiert genau das. Das heißt, die Franzosen siegen über die Österreicher, und die Österreicher müssen quasi den Franzosen freie Bahn geben in diesen Gebieten, in diesen Nachbargebieten, unter anderem auch in der Schweiz. Und das heißt, Revolutionierung, kein Schutz mehr durch den gegenseitigen Konflikt. Die Schweiz ist den Franzosen ausgeliefert, die sie nicht mehr interessiert, weder an der Neutralität noch an der Unabhängigkeit. Und so kommt es eben zum Franzoseneinfall, zur französischen Aggression im Februar, März 1798 und zum Untergang der alten Eidgenossenschaft und der Neutralität.
Für diesen Moment, oder? Also die Schweiz wird dann eigentlich ein Protektorat oder ein Satellitenstaat.
Ja, wieder ein Satellitenstaat, absolut. Muss dann einen Vertrag schließen.
Genau.
Und mit Frankreich II, zuerst als Helvetische Republik und dann unter Napoleon 1803 nochmals.
Ja, genau. Und wird dann auch mehrmals Kriegsschauplatz, oder? Also diese Neutralitätspolitik war ja auch immer eine Versicherung, dass man sich da von diesen Verheerungen verschonen kann, oder? Und das ist natürlich jetzt als Satellitenstaat, dann wird man in eine Partei geschoben und dann hat man auch keine Berechtigung mehr, auszuweichen.
Ja, ist nicht ganz so. Also, zum Teil, das stimmt schon. Also das stimmt für 1798, vor allem für 1799. Also für den zweiten Koalitionskrieg, da wird die Schweiz Kriegsschauplatz. Aber, das hat man bis heute in der Schweizer Geschichte und in der Neutralitätsgeschichte eigentlich übersehen oder nicht gebührend beachtet, sowohl der erste große Historiker, Paul Schweitzer, 1895 hat er ein großes Werk geschrieben, das erste große Neutralitätsgeschichtswerk, und dann natürlich Edgar Bonjour. Die helvetischen Politiker und dann auch die eidgenössischen unter der Mediation, die kämpfen unentwegt für die Neutralität. Das sind ganz freche Burschen, die gehen nach Paris, Zeltner, der Solothurner, Vertreter der Helvetischen Republik, 1798, die Schweiz wurde besetzt, verloren und verlangt von den Franzosen, von den Siegern, dass sie ihnen die Neutralität zurückgeben. Und so geht das laufend. Also während 20 Jahren, fast 20 Jahren, träumen die helvetischen und eidgenössischen Politiker von dieser Neutralität. Also das lebt weiter als Ideal. Und hier entsteht so etwas wie ein Mythos. Also der ist nicht so neu, wie das immer gesagt wird. Der ist schon in dieser Besatzungszeit, wird der hochgehalten. Und sie versuchen immer wieder, auch bei Napoleon dann, die Neutralität zurückzugewinnen. Und die Franzosen gewähren ihnen in ihren Verträgen die Neutralität, aber nach ihren Bedingungen, was natürlich Unsinn ist. Dass Neutralität kann nicht ein Drittland bestimmen, sondern das muss das neutrale Land selber bestimmen. Und das Interessante ist, dass eben ab 1800, ja, vor allem dann ab 1803, vor allem Napoleon, akzeptiert diese Neutralität und lässt die Schweiz eigentlich in Ruhe, oder ziemlich in Ruhe. Es gibt eben keinen Krieg mehr, also Napoleon betritt das Land nicht mehr mit seiner Truppe, außer dass er das Wallis annektiert, damit er dort nach Italien,
Grosse St. Bernhard,
dass er da die Truppen verschieben kann. Also ist natürlich eigentlich eine gute Zeit für die Schweiz. Mhm. Sie kann sich erholen von diesem Krieg 1798, 99, 1800.
Und dann wird Napoleon dann schlussendlich besiegt. Die Siegermächte treffen sich in Wien zum
Nicht so schnell. Das ist jetzt eben eine interessante. Also, in den letzten Jahren hat sich die Legende verbreitet, die Neutralität der Schweiz sei ihr in Wien auferlegt worden. Das ist doppelt falsch. Weder wurde sie ihr auferlegt, noch in Wien. Das lief völlig anders ab. Sondern nach der Völkerschlacht bei Leipzig, September 1813, wittern die Eidgenossen Morgenluft, dass sie sich jetzt befreien können.
Weil die Franzosen dort verlieren
und
in die Defensive kommen, oder?
Natürlich, also Napoleon verliert zum zweiten Mal. Er hat ja den Russlandfeldzug verloren, baut eine neue, schnell eine neue Armee auf. Nicht ausgebildete Soldaten, Junge, da geht er nochmals gegen diese Koalition los und verliert in Leipzig. Und das ist nun eigentlich das Signal für die Eidgenossen, sich zu befreien von dieser Vormundschaft. Und die treffen sich zu einer außerordentlichen Tagsatzung in Zürich und im November beschließen sie, dass die Schweiz wieder unabhängig und neutral wird.
Also das heißt, zwei Jahre vor dem Wiener Kongress.
Ein Jahr vor dem Wiener Kongress. Also ein bis anderthalb Jahre. Ja. Also weit vor dem Wiener Kongress. Wobei das interessant ist, es ist immer Unabhängigkeit und Neutralität. In der Diskussion geht es immer um nur die Neutralität. Aber es sind immer diese zwei Dinge. Und da werden nun diese Ostalliierten, das ist also Russland, Preußen, vor allem Österreich, das nun zuständig ist für diesen Raum da, die sind wütend. Die haben nämlich gar keine Freude an der Neutralität. Metternich tobt, weil die Österreicher, also der Schwarzenberg, nicht, der da das Kommando führt, die wollen eigentlich die Schweiz als Bündnispartner und wollen durch die Schweiz marschieren, ins Innere von Frankreich, immer noch gegen Napoleon. Und jetzt sind sie in einem Dilemma. Und die Kaiser, also Alexander und vor allem auch Franz, der Erste von Österreich, die haben nun Hemmungen, ein neutrales und unabhängiges Land anzugreifen. Das entspricht nicht ihren Vorstellungen. Ich meine, sie werfen ja Napoleon vor, er sei ein Usurpator und unterdrücke die Länder, die Staaten, und jetzt machen sie genau dasselbe. Und schließlich überzeugt Metternich diese Monarchen, indem er ihnen sagt, nur independente Staaten können neutral sein. Und die Schweiz ist kein independenter Staat, weil er noch mit Frankreich verbunden ist. Und das führt dazu, dass um die Jahreswende 1813-14 die riesige österreichische Koalitionsarmee durch die Schweiz marschiert, ins Innere von Frankreich. Dann laden aber die Großmächte, und dann kommt es zum ersten Pariser Friede, 30. Mai 1814. Und da wird beschlossen, dass die Schweiz als Staat weiter existiert, unabhängig sein soll. Von Neutralität war nicht die Rede, war nicht im Interesse der Großmächte. Die Schweiz in dieser Zeit gibt sich eine neue Verfassung, ist zerstritten. Die ausländischen Botschafter, die Minister müssen die Schweiz da quasi unter Druck setzen, damit die zu einer Verfassung kommen, also dieser Bundesvertrag. Und die Schweiz darf eine Delegation nach Wien schicken. Eine Dreierdelegation, die sich schön gegenseitig aufheben, weil drei unterschiedliche Meinungen. Und die Schweiz, diese Schweizer Delegation, das Einzige, was sie alle drei wollen, ist Unabhängigkeit und Neutralität. Unabhängigkeit passt natürlich den Großmächten, Neutralität nicht so wichtig. Das interessiert die Neutralität, interessiert die Großmächte nicht dort. Sie wollen, dass die Schweiz militärisch gestärkt wird. Und sie wollen, dass die Schweiz sichere Grenzen zu Frankreich hat. Denn die Alliierten wollen rund um Frankreich einen Cordon sanitaire bilden, also einen Sicherheitsgürtel mit kleineren, mittleren, starken Staaten. Also das Vereinigte Niederlande, dann die Preußen am Rhein, dann die südwestdeutschen Staaten, Baden, Bayern und diese napoleonische Gründungen, die werden belassen, wie die schweizerischen Kantone. Also kein Umsturz, keine Restauration, sondern diese Struktur bleibt. Und eine Stärkung von Savoyen, Piemont-Savoyen. In diesem Konzept spielt die Schweiz eine Rolle, eben militärisch. Aber das Allerschwierigste war, die Schweiz, die inneren Verhältnisse zu beruhigen. Deshalb greifen die Großmächte in Wien in die inneren Verhältnisse ein und zwingen quasi die nicht sehr kooperativen Kantone wie Bern, zwingen sie zur Kooperation und dass sie diesen Wien-Kongress akzeptieren. Oder? Und in dieser Gelegenheit kommt Neuenburg an die Schweiz, kommt Wallis an die Schweiz, Genf und vor allem das Fürstbistum Basel. Da sieht man es wunderschön, es geht um die Jura-Grenze. Mhm. Also der Jura als Schutz für die Schweiz gegen Frankreich. So, aber da kommt es am 20. März, Napoleon kommt zurück, am 20. März werden die Bestimmungen erlassen, oder? Und da drin wird die Neutralität eben nicht gewährt, eben gerade nicht. Sie wird in der Präambel erwähnt, so groß ausgeführt, und die Großmächte versprechen der Schweiz, dass sie diese Neutralität anerkennen, wie das die Schweizer jetzt seit 2 Jahren immer wollen. Auf Dialekt würden wir sagen, die haben die ganze Zeit gestürmt. Aber sie verlangen, dass die Schweiz die Wiener Kongressakte ratifiziert, weil die Schweizer als unzuverlässig gelten. Nehmen sie sie praktisch ins Schwitzkästchen und sagen, okay, ihr bekommt die Anerkennung der Neutralität, aber ihr müsst alles ratifizieren. Das machen die Schweizer ganz brav, nehmen sogar teil am Feldzug gegen Napoleon, wird zwar ein militärisches Desaster, weil die gar nicht in der Lage sind, offensiv vorzugehen. Und am zweiten Pariser Friede, im November 1815, bekommen sie dann endlich ihre offizielle, öffentlich, also völkerrechtliche Anerkennung. Aber selbst dort ist das Interesse nicht groß. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich gar nichts wissen. Niemand will sich um dieses Problem kümmern. Das führt dann dazu, dass der Schweizer Delegierte Victor de Rochemont selber diese Erklärung formulieren muss, weil die anderen völlig desinteressiert sind. So kommt die Schweiz zu ihrer Anerkennung der Neutralität.
Genau. Es ist schon richtig zu sagen, dass eben damit wieder ein Meilenstein geschafft ist, weil jetzt ist es eben, Sie haben es gesagt, völkerrechtlich, aber es wurde eigentlich von den großen Staaten anerkannt. Es gibt diesen Staat jetzt im Herzen Europas, er ist neutral und er verteidigt sich selber, aber er geht nicht in die Allianzen der Großmachtpolitik ein.
Richtig, also das ist natürlich eine Zäsur. Hier wird die moderne Neutralität der Schweiz geschaffen. Und die Schweiz beruft sich bis ins 20. Jahrhundert, in letzter Zeit nicht mehr so, aber also noch im 1914 bei der Neutralitätserklärung beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs und auch noch im Völkerbund beruft man sich auf diese Pariser Erklärung. Also der Zweck der ganzen Übung war, dass man nicht mehr bei jeder Kriegspartei um die Anerkennung der Neutralität nachsuchen muss, sondern quasi man hat so einen Rahmenvertrag und der gilt jetzt einfach für alle Kriege. Kann man immer sagen, Pariser Erklärung, hier, wir bleiben neutral. Und das machen sie auch mit Erfolg eigentlich. Ja.
Weil der nächste Meilenstein kommt ja dann mit der ersten Bundesverfassung, plus minus 1848, wo es ja dann wieder darum geht, wie man diese Neutralität auslegt oder definiert.
Also tatsächlich das erste dann ab von 1815 bis 1848 war es ruhig. Mhm. Bisschen Neutralität, aber nur so ein bisschen. Mhm. Und dann stellt sich dann die Frage in der Verfassungskommission, was machen wir mit dieser Neutralität? Und da gab es zwei Lager. Die einen sagen, wir sollen es in den Zweckartikel aufnehmen. Hochaktuell heute, oder?
Mhm. Es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die Neutralität bis heute nicht...
Ist eben, also es gab zwei Lager. Die einen wollten es in den Zweckartikel, also als Zweck des Bundes, also in die Verfassung ganz vorne reinnehmen. Und dann aber die Mehrheit war dagegen und argumentierte, es ist kein Zweck des Staates, die Neutralität, das ist ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit. Vielleicht muss man ja die Neutralität einmal aufgeben. Und deshalb kam diese Neutralität nicht in den Zweckartikel, aber in die sogenannten Kompetenzartikel. Das heißt, der Bundesrat und das Parlament haben die Aufgabe, Artikel sowieso, sowieso, die Neutralität zu wahren. Also eigentlich nur als Ziel, nicht als Ziel, sondern als Mittel für die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik.
Und es ist jetzt auch wieder, es ist richtig zu sagen, dass das gelingt eigentlich relativ gut. Und auch also das 19. Jahrhundert ist ja dann auch um die Schweiz herum wieder recht turbulent, oder? Italienische Einigungskriege, deutsche Einigungskriege und so weiter und so fort. Und da schafft man es wirklich eben auch, diese Neutralität weiter auszubilden, oder?
Dieser Status der Neutralität verfassungsrechtlich bleibt ja 1874. Mhm. Und wieder 1999 hat man nichts geändert. Und die Kriege des 19. Jahrhunderts, da hat sich die Schweiz eigentlich aus diesen Kriegen herausgehalten, aber hat sie weiterentwickelt. Beispielsweise 1859 beim Befreiungskrieg, also beim Risorgimento da in Oberitalien, kommen zum ersten Mal Truppen, ganze Truppenverbände, sogar Schiffe, Kriegsschiffe in die Schweiz. Da geht es um die Internierung. Also da entwickelt die Schweiz als erstes Land Internierungsregeln. Nicht zu reden, natürlich 1871 dann die Bourbaki-Armee, das war eine Riesenoperation, über 80'000 Mann, innerhalb zwei, drei Tage strömen da in die Schweiz, ausgehungert, krank, in einem himmeltraurigen Zustand. Da kommt zum ersten Mal das Rote Kreuz tragen, so eben gegründet, 1864. Und von daher kommt ein neuer Aspekt in diese Neutralitätsgeschichte beziehungsweise ins Bild der Schweiz, die Schweiz als Samariter Europas. Und das nehmen die Schweizer gerne auf.
Ja, aber man kann auch jetzt sagen, das ist eigentlich wie eine Regel, oder? Also Soldaten fremder Armeen, die in die Schweiz flüchten oder abgedrängt werden, passiert ja später auch wieder in den Weltkriegen, werden in der Schweiz interniert bis zum Ende des Konflikts und werden dann freigelassen.
Richtig. Also das ist eine Schweizer Erfindung. Das sage ich gezwungenermaßen, mussten sie das natürlich entwickeln, weil das passiert ist. Ja. Die kamen einfach, oder?
Genau. Und wenn man sie eben sofort wieder losgelassen hätte, dann ist man automatisch parteiisch, richtig, weil man dann wieder Soldaten
der Dann Reihen gibt es aber interessante Fragen. Und da kommen jetzt die Völkerrechtler, Zweiter Weltkrieg beispielsweise. Jetzt kommen diese Truppen da rein, das sind französisch-polnische Verbände, halb so viel wie bei den Bourbaki. Und jetzt gibt es aber am Schluss dieses Westfeldzuges gibt es einen Waffenstillstand. Jetzt stellt sich die völkerrechtliche Frage, ja, ist jetzt dieser Waffenstillstand einem Friedensvertrag gleichzusetzen? Ja oder nein? Und die Schweizer natürlich sehr pragmatisch, weil sie die Leute loswerden wollen, sagen, das ist wie ein Friedensvertrag. Also kann man die Franzosen wieder heimschicken, nicht aber die Polen. Also da entwickelt sich das Internierungsrecht.
Ja, kleine Klammerbemerkung, wir sind hier im Kanton Zug. Es gibt im Zuckerberg oben bis heute Baracken, wo die polnischen Söldner interniert waren. Und in Rapperswil gab es bis vor kurzem auch das polnische Museum, wo an diese Zeit erinnert wurde. Aber vielleicht gehen wir jetzt nochmals ein bisschen zurück, oder? Ja. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts und dann passiert ja 1907 auch noch etwas Wichtiges.
Also, In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickeln sich die Nationalstaaten, die imperialistischen Nationalstaaten, kolonialistische Nationalstaaten. Und da wird viel über Krieg geredet. Man redet ja den Krieg, den großen Krieg, richtig herbei. Und da gehört auch die Frage der Neutralität dazu. Also es gibt eine riesen Neutralitätsdebatte. Und die Großmächte, die haben ein Interesse, diese Neutralität völkerrechtlich zu regeln. Die Schweiz zögert, die hat das nicht so gern. Die will lieber das selber organisieren.
Flexibel bleiben.
Flexibel bleiben, genau. Das kommt dann auf Initiative des russischen Zaren. 1899 zum ersten Paket der Haager Abkommen und dann 1907 zu diesen berühmten verschiedenen Abkommen, wobei für die Schweiz, also für die Neutralität der Schweiz, zwei wichtig sind. Natürlich das Landabkommen, also die Neutralität im Landkrieg, und so subsidiär auch die Neutralität im Seekrieg. Da werden dann gewisse Regeln aufgestellt, die im Landkrieg fehlen, aber die werden dann angepasst, also übernommen. Wobei der Seekrieg viel wichtiger ist, und zwar 500 Jahre lang, war immer so. Also die ganze Neutralität der Schiffe, der Güter auf den Schiffen, das war viel wichtiger als der Landkrieg. Und diese 40 Staaten unterzeichnen dann dieses Abkommen, Haager Abkommen. Und da werden nun die Rechte und Pflichten des Neutralen, aber auch, und das vergisst man meistens, auch die Rechte und Pflichten des Kriegführenden geregelt. Und dieses Haager Abkommen ist relativ rudimentär, also sehr, sehr, sehr wenig wird da eigentlich geregelt, so die üblichen, was damals schon üblich ist. Aber ein Passus, und das ist der uns jetzt heute wieder Probleme macht, das ist der Artikel 9. Der ist im Interesse der Großmächte, der kriegsführenden Großmächte, die drücken durch, dass die Neutralen Waffenexporte gestatten dürfen aus privater Produktion. Also man darf nicht Armeewaffen abgeben, aber aus privater Produktion. Und wenn aber das neutrale Land hat das Recht, diese Waffen oder diese Rüstungsexporte zu beschränken, wenn es die Rüstungsexporte beschränkt, muss es aber beide Kriegsparteien gleich behandeln. Und zwar galt eben 1907 der Krieg als legitim. Also Großmächte durften, oder überhaupt Mächte, alle durften Krieg führen, mussten das nicht legitimieren. Und der Neutrale hatte nicht das Recht zu beurteilen, ob das nun ein gerechter Krieg ist oder ein ungerechter, ein Aggressionskrieg oder ein Verteidigungskrieg. Und dieses Gleichbehandlungsgebot war natürlich im Interesse der imperialistischen und kolonialistischen Mächte.
Genau. Geht dann auch nicht allzu lange, bis der erste große Konflikt ausbricht. Wir sind jetzt beim Ersten Weltkrieg. Und jetzt muss die Schweiz eben wieder der Situation angepasst diese schwierige Situation meistern und ihre Neutralität definieren.
Jawohl, das macht sie und hält das auch relativ gut durch. Wobei, wir werden es ja beim Zweiten Weltkrieg sehen, im Vergleich der beiden Kriege, der Erste Weltkrieg war von der Neutralität her relativ einfach zu handhaben. Und zwar eine fast ideale Neutralitätssituation. Zwei Blöcke, zwei kriegführende Staaten, zwei andere kriegführende Staaten und die Schweiz in der Mitte. Allerdings, was man übersieht häufig, ist, dass die Schweiz in einer ganz besonderen Lage ist. Kein anderes Land war so eingeklemmt zwischen zwei Kriegführenden und zwischen zwei Fronten. Es gab die Front, die deutsch-französische und die italienisch-österreichische Front. Und die Schweiz hat das eigentlich gut gemanagt. Es gab da und dort Ausrutscher, indem sie ja natürlich die Armee mobilisiert hat und mit großen Verbänden dort an den Nahtstellen eine sogenannte Gegenkonzentration gemacht hat. Die hat also große Verbände da an die Grenze gedrückt, damit es nicht zu Umfassungsaktionen kommt.
Also man sagt eigentlich, ihr könnt Krieg führen an unserer Grenze, aber hier steht unsere Armee bereit, falls es euch in den Sinn kommt, auf unsere Grenze zu kommen, werden wir die Neutralität mit Waffengewalt verteidigen.
Ja, Neutralität und vor allem die territoriale Integrität.
Ja. Also. Nichtsdestotrotz, und das werden wir sicher auch im Zweiten Weltkrieg auch noch mal sehen, aber diese Neutralität, diese bewaffnete Neutralität, musste ja auch in irgendeiner Art und Weise respektiert werden, weil es hätte ja der einen oder der anderen Kriegspartei durchaus in den Sinn kommen können, die Front zu umfassen und durch das Schweizer Mittelland eben Truppen zu senden. Warum haben sie das nicht gemacht?
Die Neutralität der Schweiz lag im Interesse aller vier Kriegführenden. Warum? Die waren dermaßen angespannt an ihren Fronten mit ihren riesigen Materialschlachten. Sie hatten einfach nicht die Kräfte, um etwa 300 Kilometer zusätzliche Front zu bilden. Man hätte durch die Schweiz etwa 350 Kilometer Front machen.
Und eben nicht einfaches Gelände, oder?
Nicht einfaches Gelände. Und vor allem noch, man hätte zwei Kriegsfronten koordinieren müssen. Und wer übernimmt das? Die Italiener, die sowieso schon Probleme haben, dass kaum ihre Front halten können und so und so. Die Österreicher, die an drei Österreich-Ungarn, nicht? Die an drei Fronten, in Russland, im Balkan und in den Alpen kämpfen. Die Deutschen und Franzosen, die sich da verkeilt haben in ihrer Front vom Jura an den Ärmelkanal. Es gab kein Interesse. Aber es gab die Furcht. Und vor allem die Franzosen fürchteten sich sehr vor einer deutschen Umfassung. Die haben einen Einfall in die Schweiz geplant, um dem deutschen Angriff entgegenzutreten. Von den Deutschen ist nichts bekannt. Und die Schweiz hat 1917 eine riesen Armee aufgestellt, weil sie die fixe Idee hatten, jetzt kommen dann die Deutschen. Und das war die Armee Asch, also H, Helvetien, Helvetien, oder? Und das haben die Schweizer gemerkt. Der Wille ging zum Bundesrat und gesagt, Armee aufbieten, es ist gefährlicher als 1914. Ja. Bundesrat hat gezögert, das kostet, oder? Und hat dann nur die Hälfte bewilligt und Wille hat dann ein Riesenmanöver veranstaltet im Jura. Ja. Und das hat dann genügend gewirkt und diese Armee Asche wurde abgebaut und der Krieg ging dann los in Verdun. Also das war dann quasi die Ressourcen wurden dort eingesetzt. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass die Schweiz militärisch mehr oder weniger unbeschadet über diesen Krieg hinweggekommen ist, aber natürlich wirtschaftlich. Und jetzt kommt es eben, das Haager Abkommen gestattet eigentlich dem neutralen Normalhandel zu treiben mit beiden Kriegsparteien. Und das haben die Kriegsführenden nicht respektiert. Die haben einen erbitterten Wirtschaftskrieg geführt gegeneinander und haben die Neutralen in ihren Wirtschaftskrieg einbezogen, was eigentlich völkerrechtswidrig ist. Und das gab dann alle diese Probleme mit der Versorgung, mit der Teuerung und so weiter.
An dieser Stelle unterbrechen wir das sehr interessante Gespräch mit Herrn Jorio und schließen mit dem Ende des Ersten Weltkriegs auch die erste Folge zur Neutralität der Schweiz ab. Der zweite Teil dieser Unterhaltung veröffentlichen wir in einer weiteren Folge, wo wir die Entwicklung der Neutralität ab der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart nachzeichnen. Für alle, die bereits jetzt hungrig nach mehr Informationen zu diesem Thema sind, überlasse ich euch in den Shownotes den Link zu Herrn Jorios Buch «Die Schweiz und ihre Neutralität. Eine 400-jährige Geschichte». Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Baar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info@tongarage.ch. Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezension bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Salut miteinander!